Das ist so toll, ne? Wir haben uns nicht selbst erwählt. Er hat uns ausgewählt. Ich weiß ja nicht, ob du mich ausgesucht hättest oder ich dich vom Natürlichen, aber er tat es. Er suchte uns aus. Durch ihn sind wir erwählt. Er suchte uns aus. Er sagt, ich will dich. Ja, preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ja, ihr habt sicherlich alle gute Ostertage verbracht. Ostersonntag war ich ja morgens nicht hier. Ich war in Michelstadt dort im Gottesdienst und habe ganz besonders über die Zeugen der Auferstehung gesprochen. Es gibt ja so eine Menge von Menschen, denen er erschienen ist nach seiner Auferstehung, die nachweislich nicht nur in der Bibel, sondern auch in historischen Büchern verzeichnet sind. Also das ist schon ganz grandios und stark. Und wenn es Golgatha nicht gegeben hätte, wenn es diesen Karfreitag, wie wir ihn ja feiern, nicht gegeben hätte, an dem Jesus gestorben wäre, dann wären wir alle ohne Hoffnung. Wir hätten null Chance auf ein gutes zukünftiges Leben. Wir hätten alle nur ein Wissen, dass wir nämlich für immer verloren sind und schlussendlich im Feuersee, sprich Hölle, landen würden. Aber Jesus kam, damit wir dort nicht landen. Seit Golgatha hat sich natürlich etwas ganz stark verändert. Seit Golgatha können wir von Feinden Gottes zu Freunden Gottes werden. Wir können nicht nur Kinder Gottes werden, das ist ja ein anderer, sondern wir können tatsächlich Freunde Gottes werden. Wir sehen im Alten Testament gab es einzelne Menschen, die in ihrer Beziehung mit Gott so lebten, dass Gott sagt, mit euch kann ich nicht nur Kindschaft in dem Sinn pflegen, war gar nicht so möglich wie im Neuen Testament, aber ich pflege mit euch Freundschaft. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott Freunde hat. Von Natur aus sind alle Menschen Feinde Gottes. Seit dem Sündenfall ist das so. Und im Kolosser 1, Vers 21 fasst Paulus den ganzen Zustand in einem Satz zusammen. Er sagt, ihr wart entfremdet und Feinde und in der Gesinnung und in euren bösen Handlungen, in euren Werken, euren Taten, zeigtet ihr oder bewiest ihr, wir sind gegen Gott. Wir sind im Gegensatz zu ihm. Wir leben nicht in den Absichten Gottes. Wir waren entfremdet, Feinde. Ohne Heimat, sagte der Apostel an anderen Stellen, kein Zuhause. Aber seit Jesus gekommen ist, können Menschen bei Gott zu Hause sein. Und Johannes, als Jesus seinen Dienst anfing, Johannes eines Tages, als er mit seinen Jüngern da ist, streckt er seinen Finger aus und sagt, schaut ihr Jünger, schaut meine Johannesjünger, seht ihr da drüben diesen Mann, seht ihr, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ich hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei darüber gesprochen, was da so alles passierte. Auch der Hebräerbrief sagt, wenn wir so hören, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das griechische Wort ist airo, hochheben, aufheben. Und der Hebräerbrief und andere Schriftstellen sagen, die Schuld, die auf uns lag, sie wurde aufgehoben, die Strafe, die Sünde, sie wurde aufgehoben, dann wurde sie auf Jesus gelegt und dann ging Jesus ans Kreuz und ließ sich dort anheften, beladen mit unserer Schuld. Also was wirklich geschah ist, Gott nahm von der ganzen Menschheit, von der ganzen Welt die Sünde hoch. Alles, was die Menschen zerknechtete, niederdrückte, sie zerstörte. Gott ging hin, nahm diese ganze Sünde hoch, Jesus nahm sie hoch. Sie wurde auf ihn gepackt, vollgepackt mit unserer Schuld, mit unserem Tod, mit all unserem Zerstörerischen, ging er ans Kreuz und wurde an unserer Stelle zerstört, damit wir in Freiheit kommen. Johannes 1,29, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt aufhebt, hochhebt und wegträgt. So, das hat Jesus getan, das feiern wir Ostern. Es gibt Leute, die regen sich auf, dass Karfreitag ein stiller, ein ruhiger Feiertag ist. Und da sind manche lautstark und sagen, das sollte man abschaffen. Wir wollen einen Ruhenfeiertag haben und nicht so einen Karfreitagsfeiertag. Das Problem ist nur, wenn es keinen Karfreitag gäbe, gibt es an diesem Tag auch keinen Feiertag und alle müssten malochen gehen. Alle müssten arbeiten gehen. Also da sind manche Leute wirklich ein bisschen töricht, dumm in ihren Handlungen und Denkweisen. Da sind sie entfremdet und Feinde, wie Paulus es in Kolosser 1,21 zusammenfasst. In der Gesinnung und in ihren bösen Werken, Handlungen sind sie total fern von Gott. Gott, was ja wichtig ist, Gott selbst schafft Versöhnung. Wir als Menschen waren nicht in der Lage und sind auch bis heute nicht in der Lage, Versöhnung mit Gott zu schaffen. Wir brauchen das auch heute nicht, weil Gott Versöhnung geschaffen hat. In 2. Korinther 5, Vers 19, da heißt es, Gott rechnet Sünden nicht mehr zu. Gott war in Christus und die Welt hat er mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Gott hat hineingelegt, reingesprochen in unser Leben, zu uns und hat es uns auch gegeben als Auftrag. Er sagt, Versöhnung ist geschehen, dauerhaft geschehen. Wörtlich heißt es hier, Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnen, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Gott rechnet der ganzen Welt ihre Sünden nicht mehr zu. Kein Mensch geht für immer verloren oder in die Hölle wegen seiner Sünden. Er geht verloren, weil er ohne Christus lebt. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. So, weder religiöse Werke noch sonstige Dinge, die wir tun können, bringen uns in Beziehung mit Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, in Beziehung mit Gott zu kommen, und das ist über Jesus. Deshalb heißt es in Johannes 1, Vers 12, wer immer ihn aufnimmt, dem gibt er das Recht, Exousia, Vollmacht, Autorität, Legalität, dem gibt er Exousia, Macht, Kind Gottes zu sein. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Wir können nichts leisten, um bei Gott angenommen zu sein. Jesus hat es getan. Kolosser 1 will ich nochmal lesen. Wir hatten ja Vers 21 gelesen. Wir waren entfremdet und Feinde in der Gesinnung und in den bösen Werken. Und ab Vers 22 hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, also mit seinem Körper. Und dann kommt mit dem in Kolosser 1, 22, diese Versöhnung in unserem Leben hat ein Ziel, nämlich um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also wir sind jetzt nicht nur einfach erlöst, alle Sünden ist vergeben, ihr seid jetzt alle geglänzt und sauber. Nein, er sagt, jetzt will ich an euch ein Werk tun, die ganze Entfremdung, die stattgefunden hat in unserem Leben, durch unser Leben ohne Gott. Gott sagt, ich will euch jetzt verwandeln, ich will euch jetzt verändern, euch heilig, tadellos, unsträflich machen, so dass ihr Gott gemäß, himmlischer Familie gemäß, mit Gott zusammenleben könnt. Und er sagt in Vers 23 Kolosser 1, das kann nur geschehen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums. Wenn wir uns abbringen lassen, kann er dieses Ziel in uns und an uns nicht verwirklichen. Sein Ziel, uns heilig, tadellos zu machen, unsträflich zu machen. Wenn wir uns von Christus abwenden, unser Ding machen, dann stoppen wir den Prozess von Veränderung und Verwandlung, was Gott niemals vorgesehen hatte. Gott möchte, dass wir ihm gleichgestaltet werden, dass wir sind, wie er ist. Er hat uns hineingeboren in seine Familie. Durch dieses, was Jesus getan hat, haben wir natürlich absolut Gnade empfangen und Vergebung und Freiheit. In Lukas 4, 18 da zitiert Jesus nochmal aus dem Alten Testament, was geschehen ist. Der Geist des Herrn ist auf mir und der Geist des Herrn ist auch auf uns, der Heilige Geist, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit, wörtlich Freilassung oder Erlass der Schuld, auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit, also in Freilassung, Erlass der Schuld hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Also wir haben, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, gute Botschaft zu verkündigen. Die gute Botschaft, deine Schuld ist vergeben. Du musst für deine Sünden nicht mehr büßen. Du musst dafür nicht bezahlen. Einer hat für dich bereits bezahlt. Und wenn du diesen einen, diesen Christus in deinem Leben hast, dann empfängst du Vergebung, dann empfängst du Verwandlung, dann empfängst du Wiederherstellung, wenn wir in dem bleiben. Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Im Alten Testament gab es alles dieses Erlassjahr, alle 50 Jahre, wo einem einfach alle Schuld erlassen wurde. Seit Jesus gekommen ist, seit er gestorben, begraben, auferstanden ist, zu seinem Vater gegangen ist, seitdem haben wir jeden Tag dieses Erlassjahr. Jeden Tag steht über unserem Leben, deine Schuld ist bezahlt. Und deshalb sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, das auszurufen, das zu proklamieren, eure Schuld ist bezahlt. Niemand muss sich mehr vor Gott verstecken wegen seiner Schuld. Diese Schuld hat Jesus hinweggetragen. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hochhebt, auf sich nimmt und hinwegträgt. Das heißt, deine und meine persönliche Schuld ist von Jesus bereits bezahlt. Das Sündenproblem ist absolut erledigt. Und deshalb sagt Paulus auch in Römer 8, Vers 1 und 2, es gibt also jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir das Kapitel davor anschauen, Römer 7, da schildert er und er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So, da gehen Leute jetzt her und sagen, da siehst du also, das ist der Konflikt, in dem wir leben. Ich will das Gute tun und kann es nicht tun, ich tue weiter das Böse. Das ist aber nicht die Wahrheit. Paulus schildert da seinen Zustand ohne Christus, denn er ruft dann letztlich aus und sagt, diesem, was ich will, das Gute tun und kann es nicht tun, ich bin unter einem Zwang, das Böse zu tun. Und dann sagt er, wer wird mich erlösen vom Leib, aus dem Leib dieses Todes? Wer wird mich davon befreien? Es ist ein Aufschrei, der von ihm geht. Wie werde ich diesen Fluch, diese Verdammnis los, immer zu tun zu müssen, was ich nicht tun will? Wer wird mich erlösen? Wer wird mich da rausholen? Und im nächsten Vers gibt er die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn, steht bei uns. Aber im Griechischen heißt es wörtlich, Gnade Gottes hat's getan. Ich danke ihm dafür. Also Gnade Gottes hat's getan. Wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Die Gnade Gottes hat's getan. Die Gnade, nicht mein Verdienst. Gnade hat getan. Und dann switcht Paulus rüber. Er hat ja eigentlich weitergeschrieben, bei uns ist ja Kapitelaufteilung, in den Briefen des Paulus gab es ja keine Kapitelaufteilung, das ist nur für uns, dass wir es besser finden, zu unserem Verständnis auch. Aber der Brief ging ja weiter. Gnade hat es getan, ich bin also jetzt erlöst durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus, meinen Herrn. Gnade Gottes durch Jesus Christus hat es getan. So. Und Römer 8, Vers 1 sagte, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat dich und mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat uns von dem anderen Gesetz, das sagte, das darfst du nicht, du musst das halten, das musst du tun. Und dann sagt Paulus, und ich konnte es nicht tun. Und er war ein fantastischer Pharisäer. Ich kann es nicht tun. Ich kriege es nicht hin. Und er sagt, Leute, ich habe eine Erfahrung gemacht. Der Geist Jesu, der in mir ist, hat mich freigesetzt. Der Geist Jesu bringt mich in die Situation zu sagen, nein, ich kann das Böse meiden. Wir können als Christen jederzeit sündigen. Aber nicht mehr unter Zwang, sondern weil wir uns mit unserem Willen dazu entscheiden. Vorher, ohne Jesus, waren wir unter Zwang. Vorher waren wir unter Zwang. Wir mussten die Dinge tun, die wir nicht tun wollten. Also, wir mussten Dinge tun. Und er sagt, jetzt muss ich das nicht mehr tun. Ich bin nicht mehr unter dem Zwang. Jetzt ist dieser Christus in mir. Natürlich, Versuchung kommt an unser Leben heran. Versuchung kommt heran, Böses wieder zu sündigen. Aber Wir haben jetzt den Stärkeren in uns, der in uns wohnt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ist das richtig? So, er ist in uns. Und wir können uns jetzt mit ihm, der in uns ist, verbünden und sagen, ich entscheide mich, ich werde der Versuchung nicht nachgeben. Wir können aber auch genauso entscheiden und sagen, ich tue es. Aber dann fangen wir wieder an, uns zu verletzen. Die Bibel sagt, wenn wir sündigen, dann sollen wir, 1. Johannes 1, dann bekennt eure Sünden, er reinigt euch sofort. Dieses bekennt eure Sünden übrigens, es wird ja oft gebraucht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers ist ja nicht für Ungläubige geschrieben. Dieser Vers ist für Christen geschrieben, für Gläubige. Und wir haben es oft so, dass wenn du so Übergabegebete bekommst auf Flyern oder in Büchern, wie wirst du Christ? Ja, gemäß 1. Johannes 1, bekenne deine Sünden und dann wird Gott dir vergeben und dann bist du, ein Christ. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, sondern wir werden durch Sündenbekenntnis keine Christen. Ich habe ein dickes Buch über Gebete der Völker und so weiter. Und da sind Gebete, die Leute, die Zeus-Anhänger, zu Zeus gebetet haben. Und sie haben Zeus ihre Sünden bekannt. Sie haben geweint, sie haben gefleht und sie haben gesagt, es tut uns leid. Wenn du die Gebete anhörst, dann kannst du sagen, Mensch, nicht mal Christen kriegen so wunderbare Gebete hin. Aber das Problem ist, sie blieben in ihrer Schuld, weil Zeus kannte ihnen nicht helfen. Und Sünden bekennen bringt uns nicht in den Himmel. Sünden bekennen reinigt Christen. Der Brief, oder andersrum, im Römerbrief sagt Paulus, dass wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und in seinem Herzen glaubt, dass Christus von den Toten auferweckt ist, der wird gerettet. Niemals werden wir gerettet durch Sündenbekenntnis. Wenn wir aber, das schreibt ja Johannes an die Gläubigen, unsere Gemeinschaft ist mit dem, wir wollen mit euch Gemeinschaft haben, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn und in gleicher Weise wollen wir, der Vater, der Sohn und wir Apostel, wir wollen mit euch ebenso Gemeinschaft haben, dass wir wollen euch in diese Beziehung, Gott dem Vater, Gott dem Sohn, die wir leben, wir möchten euch in diese Beziehung, in diese Familie mit hineinnehmen. Und das ist eure Berufung, das ist eure Berufung von Gott, mit ihm in der Familie zu leben. Und dann sagt er, wenn du sündigst als Christ, dann bekenne deine Schuld, er wird dich sofort reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist also ein Vers, ganz klar für Christen und nicht einfach um gerettet zu werden. Also das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich frei und dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus wurde für uns hingerichtet, so sagt Römer 8, Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. So, und das ist ja, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Er sagt, wir können uns entscheiden, im Fleisch zu leben oder im Geist zu leben. Er sagt, das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Da geht es nicht um den Heiligen Geist. Leider wird diese Bibelstelle oft ausgelegt, der Heilige Geist kämpft gegen das Fleisch. Darum geht es überhaupt nicht im Galaterbrief. Es geht darum, um deine neue Geburt, deinen neuen Geist. Du bist von neuem geboren. Und dieser neue Geist, der Gottes Wesen hat, Gottes Charakter, Gottes Art hat, dieser neue Geist möchte so gerne in Übereinstimmung mit Gott leben. Das Fleisch aber, unsere Seele, auch unsere Gefühle, unser Körper, haben sich aber daran gewöhnt, ein ganzes Leben lang, bis wir zu Christus kamen, gottlos zu leben, einfach zu sündigen. Und jetzt werden wir Christen, unser Geist wird neu geboren und jetzt will die Seele ihr altes Leben ausleben über ihren Körper, über den Körper. Und der Geist, der neu geboren ist, in uns sagt, stopp, so leben wir nicht mehr. Da sagt Seele, bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Geist, ich habe aber Bock zu sündigen. Ich habe Lust, das Verkehrte zu machen. Geist sagt, mag schon sein, aber du musst jetzt verwandelt werden. Nehmt das in euch gepflanzte Wort mit Sanftmut auf, welches eure Seelen retten kann. Früher habe ich immer gedacht, Mensch, ich bin doch Christ, wie soll ich da noch mal gerettet werden? Aber das ist ganz klar, dort steht, das Wort retten ist sozo, vom Stamm sozo. Und er sagt, nehmt das in euch gepflanzte Wort auf, dass eure Seelen sozo kann, also retten, aufbauen, heilen, wiederherstellen. Das Wort sozo kommt zum Beispiel auch vor, wenn Jesus zum Beispiel einen Kranken heilte, wenn er jemand in seinem Leben wieder aufbaute. Es ist immer dieses Wort Sozo, dieser Stamm Sozo, der da drin ist. Und das ist es, was Jesus ja in uns, das ist, was Jesus tut. Wir nehmen das Wort und dieses Wort baut uns auf. Dieses Wort hilft uns auf dem Weg. Es ist auch unsere Kraft. Und die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Wenn wir wissen wollen, wie wir in Wahrheit leben, was Wahrheit ist, dann nehmen wir das Wort, denn die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Römer 8, ich hatte gerade Römer 8, Vers 4 gelesen, die Rechtsforderung des Gesetzes wird in uns erfüllt durch Christus, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, nach dem Fleisch zu leben, dann wird die Rechtsforderung des Gesetzes in uns nicht erfüllt. Wenn wir nach dem Fleisch leben, sind wir dazu verdammt, wieder alles, alle Regeln und alles einzuhalten, was geschrieben steht. Römer 8, Vers 5 fährt er dann fort, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, also denken über das nach, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Er macht den Römern also ganz klar, wenn ihr euch entscheidet, im Fleisch zu leben, wird das Resultat sein, Zerstörung eures Lebens, Tod. Das ist das Resultat. Die Gesinnung aber des Geistes, sich da hineinzubegeben, in die neue Geburt und auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist, das bringt aber Leben und Frieden, fährt er hier fort. Leben und Frieden. Und das ist ja auch in Anlehnung an Galater, was er geschrieben hat. Er sagt, der Geist streitet gegen das Fleisch. So, und er sagt, wandelt im Geist, sagt er im Galaterbrief, wandelt im Geist, trefft also eine Entscheidung, ich will dem Geist folgen, meinem neuen Menschen folgen, dem neuen Leben, das Gott mir gegeben hat. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches niemals mehr vollbringen, steht da. Niemals, niemals. Also es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und es ist so, wenn wir angefochten werden, Versuchung kommt und man hat total Bock zu sündigen, total Lust, dann meldet sich aber unser Geist und sagt, tu es nicht. Unsere Seele, unser Fleisch sagt, ich will es aber tun. Der Geist sagt, das bringt dich um, das zerstört dich, das zersetzt dich. Ich habe euch neulich mal gesagt, das griechische Wort heißt, wenn wir in Sünde leben, dann verderben wir unsere Seele, sie verrottet wie auf einem Komposthaufen. So, Stück um Stück geht sie kaputt. Und das ist immer der Tod. Und deshalb sagt er, wandelt im Geist. Und wenn wir uns entscheiden, ich will dem nicht nachgeben, ich will dem Herrn folgen und ihm gehorchen, ihm folgen. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, wird in dem Moment die Kraft, die in uns ist, wirksam und macht uns zu überwindern. Es ist immer der Christus in uns, der größer ist, der das durch uns bewirkt. Seid ihr mit mir? Er sagt, die Gesinnung des Fleisches, Römer 8, 6, ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Hallo? Was haben wir am Anfang gelesen? Wir waren Feinde Gottes. Seine Absicht ist, dass wir Freunde werden. Aber in dem Moment, wenn wir uns entscheiden zu einem nicht göttlichen Lebensstil, und ich spreche nicht von fleischlicher, selbstgemachter Leistung, ich spreche davon, dass wir dem neuen Leben, diesen Impuls unseres neu gezeugten Geistes, dem Impuls des Heiligen Geistes, dem Impuls des Herrn folgen und sagen, ich lasse mich jetzt darauf nicht ein. Und dann werden wir leben. Er sagt, das Resultat ist Leben. Wenn wir uns aber entscheiden, ich will wieder leben wie vorher, ich will leben in Unmoral, ich will leben in Lüge und Betrug, dann verlassen wir Christus. Dann verlassen wir ihn und wir bringen uns wieder in die Position eines Feindes. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Also wenn wir ohne Jesus versuchen, christlich zu sein, religiös zu sein, dann werden du und ich keinen Erfolg haben. Weil der Mensch hat es früher ohne Christus nicht hinbekommen und er wird es auch heute ohne Christus nicht hinbekommen. Da können wir uns polieren und vielleicht ein bisschen nett sein und auch freundlich sein. Wir haben ja heute in unserer Gesellschaft so viel aufgesetzte Freundlichkeit. jemand spricht mit dir und was weiß ich, also zum Beispiel, jemand, du sprichst mit jemandem und er verabschiedet, sagt, ciao, ciao, ganz fröhlich, ciao, ciao. Jetzt müsste ich dieser Person nur sagen, hey, dieses ciao, ciao, das ertrage ich nicht. Das nervt mich. Was hast du gegen mich? Was soll das denn? Und sofort würde die Person sich aufregen. Es sei denn, sie ist ein geistlicher Mensch. Aber sie würde sich aufregen. Und dann merkst du, so viel Aufgesetztes. Und manches Mal haben wir ja auch unser Gottesdienstgesicht, unser Gottesdienstart. Wir kommen in den Gottesdienst und wir sind total ja, geistlich super gut form. Wie sagte mir vor Jahren eine Frau, sie kam mit ihrem Verlobten, kam sie in die Gottesdienste, also sie war Besucherin und sie sagt, und ihr Zukünftiger, wenn sie dann im Gottesdienst, der war sowas von heilig, der hat gepriesen und Gott angebetet und es war alles. Dann sagt sie, Herbert, ich will dir mal was sagen, wir kommen ja jetzt als Gäste zwischendurch, aber der Gottesdienst ist zu Ende, wir gehen nach Hause, dann geht er schon an die nächste Tankstelle und holt sich seine alkoholischen Getränke und zu Hause schreit er rum und flucht rum. Aber sobald er im Gottesdienst ist, lächelt er, Halleluja, praise the Lord. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Hast du gerade in deinen Spiegel geschaut? Okay, hoffe nicht. Also wir können manchmal ganz schön Dinge aufsetzen und sind das dann nicht so in wirklich. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 4, also wenn wir daran denken, wie krass sie sich manchmal ausdrücken, überlegt dir mal, ich würde das jetzt euch sagen, aber ich sag's euch ja nicht, das sagt ja der Jakobus. Es steht ja auch in deiner Bibel, oder? Also ich zitiere ja nur, was Jakobus mir geschrieben hat und dir geschrieben hat. Und wir müssen dann gucken, passt oder passt nicht. Ihr Ehebrecherinnen, irgendwie sind die Männer da wieder ausgeschlossen. Naja, gut, können ja auch nur Ehebrecher sein. Ne? Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Interessant, oder? Wenn wir uns entscheiden, ich will einen gottlosen, einen nicht gottgemäßen Lebensstil leben, dann bringe ich mich in die Position eines Feindes. Also ich lebe im Geist, der Herr, die Versuchung, die Anfechtung kommen, der Herr in mir stärkt mich, hilft mir, baut mich auf, durch ihn überwinden wir die Situation und wenn wir mal nicht überwinden, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi von aller Ungerechtigkeit. Es geht nicht darum, ob wir mal fallen oder nicht. Aber wenn wir Christen geworden sind und uns entscheiden, wieder auf die andere Linie zu gehen und wieder in dem Alten, das uns zerstört hat, zu leben, dann werden wir wieder Feinde Gottes. Es geht um Lebensstil, es geht nicht um Fallen. Bist du mit mir? So, es geht um dieses, ich lebe es. Ich lebe vielleicht Sonntag und Dienstag, um es mal auf unsere Zeiten zu haben, Sonntag und Dienstag lebe ich recht gut an den Morgen oder Abenden mit dem Herrn. Aber die anderen Tage der Woche lebe ich nicht so. Das heißt, ich bin dann eigentlich ein Heuchler. Und stelle mich bewusst wieder auf die andere Seite. Interessant ist, wer nun ein Freund, also erstmal Welt, wer ein Freund dieser Welt sein will. Welt, das griechische Wort ist Kosmos. Das bedeutet dieses Weltsystem. Wer sein Verhalten, seinen Lebensstil wieder ausrichten will, nach dem, wie alle leben, die ohne Gott leben, der erweist sich dann als Feind. So, das griechische Wort, wer nun ein Freund, Philos, geliebt oder freundlich der Welt zugetan ist, wer sagt, eigentlich gefällt mir das doch ganz gut, ich finde das auch gar nicht schlimm, mal zu sündigen, macht ja auch Spaß. Also eins ist klar, die Bibel sagt nirgends, dass Sünde keinen Spaß macht. Die Bibel sagt, Sünde macht wirklich Spaß. Das würden die Leute nicht tun. Nur dieser Spaß tötet dich. Dieser Spaß, Sünde, tötet dich. Der Geist aber macht lebendig. Wer nun ein Freund also die, der Welt sein will, da geht es nicht um Haare, um Kleidung. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, ich kam in eine konservative Gemeinde damals und da ging es darum, Frauen müssen Dutt haben. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde war es dann so, manche Eltern ließen ihre Kinder nicht im Chor mitsingen oder im Posaunenchor spielen, weil es im Chor oder Posaunenchor Leute gab, die einen Pony geschnitten hatten. Ja, weil sie einen Pony geschnitten hatten, so, das ist verschnittenes Haar. Es ist verschnittenes Haar und in so einem Chor singst du nicht mit. Also wenn schon solche Leute in der Gemeinde rumliefen, dann wäre meine Konsequenz doch gewesen, ich suche mir eine ohne Ponys. Aber die würdest du ja wahrscheinlich nicht finden. Ja. Ich weiß noch, als Marita und ich jung verheiratet waren und meine wunderschöne Frau, immer noch wunderschön, sie hatte so Pony, sie trug Pony und manchmal die Haare auch hinten zusammen. Und wir kamen wohin und zu einer Pastorin, und ich weiß noch heute, und ich sagte, du, darf ich dir mal meine Frau vorstellen? Normal war ich dort und predigte. Und dann habe ich meine Frau vorgestellt. Oh, schön, Marita und so weiter und fröhlich und nett. Und dann sagt sie, weißt du, der Heiland liebt dich, aber es gefällt ihm nicht, dass du das Pony geschnitten hast. Ich glaube, ich wurde danach auch nicht mehr zum Predigen eingeladen. Warum? Weil meine Frau es versaut hat. Mit ihrem Pony. Okay, also nein. Ist ja wohl. Aber denn wir sind doch nicht mehr wie diese Welt. Wo Menschen das festmachen. Oder und zwar Frauen sollten dann tragen Röcke und Männer Hosen. Ach, was das alles für Zeug gegeben hat. An selbsterwählte Frömmigkeiten und so weiter und so fort. Das ist nicht, was die Schrift uns lehrt. So, ihr Ehebrecherin, wer Freundschaft mit der Welt haben will oder sie lieb hat, ihr zugetan ist, sich wieder mit ihr verbündet, der erweist sich als Feind Gottes. Dieses erweist sich ist Katistemi und bedeutet hinstellen, in einen Zustand versetzen, in eine Position bringen. Wer also Freund der Welt sein will, sich wieder mit ihr verbindet, in diesen alten Lebensstil sich entscheidet, zurückzugehen, bringt sich in die Position, Gott, ich weiß, das ist gut, was du gesagt hast, es ist gut, was du in mir tun willst, aber Gott, ich entscheide mich, ich werde gottlos leben. Ich werde bewusst in Sünde leben. Gott sagt, dadurch hast du dich in eine Position gestellt, wo du Gott erklärst, ich bin jetzt wieder dein Feind. Aber er kam, damit die Feindschaft beendet wird. So, wir machen uns da zu Feinden Gottes. Wie kommen wir aus diesem Zustand heraus, wenn wir uns zu Feinden Gottes gemacht haben? Genau wie am Anfang. Buße ist der Ausgang aus diesem selbstzerstörerischen Dilemma. Der einzige Weg ist Buße. Man muss sich ganz neu entscheiden, ich kehre zurück in das Haus des Vaters. Ich gehe wieder in die Beziehung. Es ist nicht so, wie manchmal Leute sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Nein, wenn wir uns entscheiden, ohne Christus zu leben, dann verlieren wir ihn auch wieder. Paulus sagt den Galatern, die sich entschieden haben, in Religiosität und in alte Gesetze, in alten jüdischen Gesetze und so weiter zurückzufallen, Paulus sagt, ihr habt Christus verloren und ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist aber kein ultimatives Urteil, jetzt hast du Pech gehabt, gelitten, sondern Paulus macht ganz klar, du kannst aber wieder in das Leben zurückkommen, indem du ganz einfach wieder weißt, Christus genügt, das Opfer Christi genügt und ihn lasse ich durch mich leben. Aber Galater sagt, ihr habt Christus verloren, ihr seid aus der Gnade rausgefallen. Gottes Wunsch ist natürlich, Familie zu haben. Du und ich, wir sind geschaffen, um in Beziehung mit Gott zu leben. Gott möchte, dass wir mit ihm in seinem Haus an einem Tisch sitzen. Gott ist ein Familienvater. Er ist ein Familienmensch. Natürlich ist er auch ein allmächtiger Gott, ein Herrscher. Aber dieser Herrscher ist unser Vater, der uns liebt. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, 16 und 17, 18, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir, die wir zu Christus gehören, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen unter ihnen wandeln, also unter ihnen leben, einfach meinen alltäglichen Lebensstil würde ich gerne mit euch leben und pflegen. Ich will unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann sagt Paulus, deshalb, weil wir zu diesem Gott gehören, weil wir nicht mehr zu dem alten, uns zerstörerischen System, wie es in der Welt gelebt wird ohne Gott, weil wir nicht mehr dazugehören, deshalb geht aus ihrer Mitte. Also wenn wir uns entschieden haben für Jesus, dann verlassen wir das uns zerstörerische Umfeld, den Lebensstil und wir gehen zu Gott rüber. Wir verlassen es und gehen zu Gott. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Johannes sagt in seinem ersten Brief, schaut mal, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, gegeben, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen und wir sind es. Als wir in der Feindschaftsseite lebten, waren wir nicht Gottes Kinder, da waren wir Gottes Geschöpfe. Als wir uns für Jesus entschieden, ihn in unser Leben aufmachen, wurden wir von Neuem geboren und wurden dadurch Kinder Gottes. Jetzt sind wir Kinder Gottes. So, und Gott sagt, hör zu, Herbert, oder wer immer du bist, hör zu, der du meinen Sohn in deinem Leben hast, du kannst überall jetzt auftreten und sagen, dass du ein Kind Gottes bist. Gott sagt, ich schäme mich deiner nicht, du bist, ich sage auch nicht, diesen komischen Typ soll bloß nicht sagen, dass er zu meiner Familie gehört. Gott sagt, weil du zu Jesus gehörst, kannst du überall erklären, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Das ist Liebe. Also, ich werde dir nicht die Erlaubnis geben, überall, wo du hinkommst, dich Erike zu nennen und mit meinem Namen zu unterschreiben. Die Erlaubnis gebe ich dir nicht. Aber Gott gibt uns die Erlaubnis, du darfst dich jetzt mein Kind nennen. Du darfst dich jetzt Sohn Gottes, Tochter Gottes nennen. Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe. Als Marita und ich geheiratet haben, ich glaube, einmal kam es noch vor, dann hat sie mit ihrem alten Namen Wolf unterschrieben. Aber soll ich jetzt sagen, welch eine Liebe habe ich erwiesen, dass ich ihr meinen Namen gegeben habe? Das war so üblich. Ich weiß nicht, wenn heute kannst du ja auch mit Doppelnamen und dergleichen gehen oder nur den Namen der Frau, aber Wolf Erike wäre ja vielleicht noch was, der Erike Wolf. Naja, wie auch immer. Ja, es gibt schon Konstellationen. Ich kenne einen Verkäufer in einem größeren Geschäft, der heißt Sauer. Und wir haben uns mal so ein bisschen unterhalten, Sauer und wir kamen auf Hochzeit und so weiter, wie auch immer wir dazu kamen, ich weiß es nicht, aber wir kamen darauf. Er sagte, bei diesen Namenskonstellationen könnte schon einiges bei raufkommen. Meine gute Bekannte sagte, die werde ich zwar nicht heiraten, wir kennen uns nur gut, aber die heißt Ziemlich. So wäre ein guter Doppelname, Ziemlich Sauer. Ne? Also Gott hat seine Liebe uns erwiesen und er sagt, du bist jetzt mein Kind. Gehörst du zu Jesus, dann bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes. Welch ein Vorrecht, welch ein Geschenk. Aber Gott möchte Beziehung. Wir wissen, allgemein im Natürlichen ist es so, Söhne und Töchter haben nicht automatisch eine freundschaftliche oder gute Beziehung mit ihren Eltern, richtig? Also wenn im täglichen Umgang ist es hier oft sogar, ist das Familienumfeld sogar oft von Feindschaft geprägt, bis hin zu Totschlag und Mord, wenn wir diese Dinge sehen. Also Vater gegen die Kinder, gegen Mutter. Und bei uns war eine sehr gewalttätige Situation zu Hause immer. Mein Vater, der war ganz schnell immer mit der Peitsche dabei und die wendete er bei meiner Mutter an und ebenso auch bei uns. Er war ein wirklicher Tyrann. So, wir waren zwar seine Kinder, aber wir haben nicht wirklich Vater-Kind-Beziehung gehabt, weil es war immer von Gewalt irgendwie geprägt. So, und so ist es, wenn wir können auch im Haus Gottes, oder wir sind hineingeboren in Gottes Haus, wenn wir aber eine nicht göttliche Gesinnung, Haltung oder Lebensstil haben oder eine nichtgöttliche Gesinnung und Haltung oder Lebensstil bringt uns immer in Konflikt und Streithaltung zu Gott. Wenn wir uns entscheiden, verkehrt zu leben, lösen wir Streit, Feindschaft mit unserem Vater aus. Ja, wir sagen, weil wir sehen ja immer nur diese Seite, naja, wenn ich dann sündige, dann der Herr vergibt schon. Ja. Also manche Leute haben da so ein fast ein katholisches Verständnis. Ich gehe hin und sündige, dann bekenne ich und dann mache ich weiter. Wir hatten damals, wie hieß da, glaube ich, Jürgen Bartsch oder Bartsch so in Nordrhein-Westfalen, der hat ja kleine Jungs in eine Höhle gelockt, sie dort missbraucht und dann hat er war Metzger und dann hat er sie zerstückelt. So, und dann nach der Tat ging er zu einem Priester und hat das gebeichtet. Der Priester hat ihm die Absolution erteilt und er ging hin, hat sich den nächsten Jungen geschnappt und dasselbe wieder gemacht. Dann ging er wieder hin und beichtete, der Priester erteilte ihm Absolution, Schweigepflicht und er ging hin und tat es immer weiter und immer weiter, bis er irgendwann aufflog. Ja, so, also das meint die Bibel nicht, bekenn deine Sünde und mach munter weiter. Darum geht, sondern wer seine Sünde bekennt und lässt, der erlebt, was Barmherzigkeit ist. Wer Sünde bekennt und dann sagt, ich will das nicht mehr, das heißt nicht perfekt. Das heißt, wenn du auf diesem Weg, wo du verwandelt wirst, fällst und wieder, dann reinigt dich der Herr. Aber der Herr sagt, du musst bei mir bleiben, in meiner Nähe, färbst du von meinem Charakter, von meinem Leben, von meinem Lebensstil, von meinem Wesen immer mehr ab in deiner Seele. Ich möchte dieses, wie ich es am Anfang auch las, in dir zu Ende bringen. Ich will dich verwandeln. Ich will dich zu einem Sohn, Tochter machen. Denn wir sollen ja schließlich sein wie der Vater. Dass die Leute irgendwann zu uns sagen, ganz der Vater. Ganz der Vater. Ganz der Vater. Wir erkennen das oft aus dem natürlichen Leben. Also wir bringen, wenn wir eine nichtgöttliche Gesinnung, Haltung oder Lebensstil haben, bringt es uns immer in Konflikt und Streithaltung zu Gott. Aber, ich muss dir etwas sagen, was du vielleicht ja auch schon weißt, du kannst mit Gott nicht streiten und ich muss dir sagen, er wird sich garantiert nicht ändern. Er sagt, ich bin derselbe gestern, heute und morgen und ich, der Herr, verändere mich nicht. Gott wird sich niemals auf unseren Lebensstil sagen, okay, du bist halt so ein schlimmer Junge, okay, in Ordnung, dann akzeptiere ich das mal. Der Gott sagt, nee, dann bist du mein Feind. Ich würde ja das, was dich zerstört, zulassen und noch gutheißen. Nein, ich werde mich nicht verändern. Ich will, dass du dich verändern lässt. Deshalb bleib auf meiner Seite. Ich will dich verändern. Gott sehnt sich nach Beziehung. In Johannes 15, Vers 13 und nach Freundschaft, sagte ich auch schon. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, größere Liebe hat niemand, sagt Jesus zu seinen Jüngern, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann sagt er etwas. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr wisst, wie das auch Familie ist, auch wenn du Kinder hast, du kannst nicht alles mit deinen Kindern oder vielleicht auch anders mit deinen Eltern teilen, weil du weißt, es wäre nicht gut. Die Beziehung ist nicht da, um sich ganz zu öffnen und sich ganz mitzuteilen. Und Jesus sagt, und der Vater sagt, ich wünsche mir eine Beziehung mit euch, dass ich mit allem über euch reden kann. Wie wir hier gelesen haben, Jesus sagt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ich habe das euch mitgeteilt. Jesus sagt, wenn ihr Sklaven wärt, dann könnte ich nicht so offen mit euch reden. Ein Sklave, der gehorcht einfach nur. Aber er sagt, ihr seid nicht berufen, Sklaven zu sein. Okay, Gott will nicht, dass ich in diesem Bereich lebe, also lebe ich halt. Siehst du Gott, da bin ich, hallo. So. Ja, ich bin aber sauer, Herr. Ja. Aber ich tue es, weil du es sagst. Dann gehorchen wir einfach. Wäre ja auch schon mal gut. Bringt man sich wenigstens nicht um. Aber es rettet, bringt nicht wirklich Leben. So, aber Ein Sohn, ich sage doch, ein Sohn ist nicht unbedingt ein Freund. Eltern-Kind-Beziehung ist nicht unbedingt immer freundschaftlich. Aber Gott sagt, ich sehne mich nach Freundschaft mit dir. Ich möchte mit dir ein Leben leben, so intim, so offen, dass du und ich über alles reden können. Ich möchte, dass du, und das kennen wir reden ja mit Gott über alles, in der Regel. Außer wo wir sagen, oh, wenn Gott wüsste, was ich da angestellt habe, das sage ich ihm lieber nicht. Was meinst du? Der weiß es. Ja, er weiß es, er kennt unsere Gedanken von ferne, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, dann weißt du schon. Bevor ich jetzt rede, bevor ich zu euch rede, weiß er schon, was ich reden werde. Hallo? Er weiß es. Er weiß es. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. In meinen Gedanken ist, das spreche ich jetzt. Was in meinen Gedanken ist, weiß er schon. Er hat es da in Gedanken schon wahrgenommen und dann hört er es nochmal, wenn ich spreche. So, Gott will Beziehung. Er sagt, ich will nicht, dass ihr Sklaven seid. Ich will nicht, dass ihr Leute seid, die einfach nur glauben. Paulus sagt, Gott hat mich gesandt, den Gehorsam des Glaubens unter allen Nationen aufzurichten. Ich will, dass sie dem Evangelium Folge leisten. Gut, aber was Gott möchte, ist Beziehung. Und da sehen wir auch diesen Bereich im ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief ist ja ganz stark auch dieser beziehungsmäßige Brief, wo er auch sagt, ich schreibe euch Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Halleluja, endlich bin ich sauber. Endlich bin ich meinem Schmutz los. Und euch sind die Sünden vergeben. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist und ihr habt den Bösen überwunden. Da ist es straight, ich lebe mit dem Wort dadurch. Aber ich schreibe euch Vätern, ihr kennt den, der von Anfang ist. Das ist so wie in einer Ruhephase. Es ist so wie lass uns gemütlich im Garten auf einer Bank sitzen und lass uns einfach mal chillen. Lass uns mal reden. Lass uns austauschen. Gott sucht Menschen, denen er sich mitteilen kann. Über das natürliche Maß hinaus. Freunde, Jesus sagt, ich nenne euch nicht Diener oder Sklaven, Knechte, sagt Luther. Ich nenne euch nicht so. Ich nenne euch Freunde. Und ihr wisst, ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe euch erzählt, wie es mir geht. Jesus hat seinen Jüngern erzählt, welche Ängste er hatte, als er in Gethsemane war. Jesus sprach im Alltag, was ihn betraf. Alles teilte er mit seinen Jüngern. Er erzählte es ihnen. Er vertraute ihnen und trotzdem war einer dieser Freunde, der ihn verrät. Das ist ja selbst im Gethsemane, als Judas kommt und Jesus mit einem Kuss verrät, da sagt Jesus nicht, du Bastard. Jesus sagt, mein Freund, wir sind doch Freunde. Verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Mein Freund, Philo, mein Freund, wir sind doch 3,5 Jahre in enger Beziehung gegangen. Wir haben zusammen gelebt. Wir haben alles miteinander geteilt. Mein Freund, verrätst du mich auf diese Art und Weise? Wir wissen, als Judas den Bissen genommen hat, die Entscheidung oder die Tat war ja schon vorher folgt. Er war zu den hohen Priestern gegangen, hat gesagt, ich werde euch diesen Jesus verraten, ihr wollt ihn doch verhaften, ihr wollt ihn beseitigen. Ich weiß, wo sie sich treffen. Dort könnt ihr, ohne dass es einen Tumult in der Bevölkerung gibt, ihr könnt dorthin kommen und ich führe euch dorthin. Er wird in diesem Garten wieder sein. Und dann, wer den ich küsse, der ist es. Aber was kriege ich dafür? Und dann haben sie 30 Silberstücke. Okay, 30 ist ein guter Preis, sagt Judas, mache ich. Für 30 mache ich es. Und dann ging Judas hin und er küsste ihn. Und sagt, mein Freund, Jesus sagt, mein Freund, verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Wir sehen, wie die Haltung Jesu ist. Und er sagte, er hatte davor, und da war der Judas ja mit in Johannes 15 noch in der Runde. Und als Judas feiert auch noch das Abendmahl mit, bei der Einsetzung des Passas, und Jesus setzt das Abendmahl ein. Und dann heißt es, als Judas den Bissen genommen hatte, da fuhr der Satan in ihn. Also die Entscheidung zu einem Leben gegen Gott hatte Judas bereits getroffen, bevor das Passafest gefeiert wurde. Dann aber, als er dort dabei war, dann heißt es, Judas ging hinaus und der Satan fuhr in ihn. Da wurde er besessen. In dem Fall ist nicht nur ein Dämon, sondern ich glaube, dass Satan selber ihn besessen hat, so wie der Antichrist auch später einmal, der Satan auch später den Antichristen besetzen wird. So, aber ich nenne euch Freunde. Ein Sklave weiß nicht, was er tut. Weißt du, ich weiß nicht, was Gott will. Ich weiß nicht, was Gott von mir will. Das ist schade. Fang doch mal an, in einen Bereich zu gehen, und dazu lade ich dich heute Morgen ein. Ich will nicht nur ein Kind Gottes sein. Ich möchte einer sein, der ein Freund, eine Freundin Gottes ist. Vater, ich möchte nicht nur deine Tochter sein. Ich möchte nicht nur dein Sohn sein. Vater, ich möchte jemand sein, wo wir Auge in Auge, Arm in Arm oder Herz an Herz miteinander sitzen, uns austauschen. Ich rede, was auf meinem Herzen ist, aber du, Vater, darfst auch reden, was auf deinem Herzen ist. Du darfst mir erzählen, was du möchtest, auch wie es dir geht. Wie fühlst du dich, Vater, wenn du mit mir zusammen bist? Und der Vater wird mit uns reden, sagt er, so fühle ich mich. So, und der Herr wünscht diese Beziehung. Ich sagte, Kinder sein heißt noch nicht, dass man eine Beziehung hat. Wir sind aber Söhne und Töchter Gottes geworden. Und der Heilige Geist sagt, ich lade dich ein. Darf ich dich an deiner Hand nehmen? Darf ich dich beeinflussen? Darf ich dich dahin bringen, dass du ein Freund, eine Freundin Gottes wirst? Das ist die Absicht. Jesus war 3,5 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Am Anfang waren sie nur einfach Apostel, damit sie bei ihm sein und mit ihm sein. So. Aber im Laufe der Jahre, der 3,5 Jahre, die sie unterwegs waren, da entwickelte sich etwas, da entwickelte Beziehung, Vertrauen entstand. Weinen, Lachen, alles wurde gemeinsam erlebt. Krankheiten, auch Familienkrankheiten, Schwiegermutter Petrus krank und andere Leute. Es wurde alles miterlebt. Dass die Hochzeit in Kana, das erste Wunder, das dort geschah, da war ja Jesus und Maria und die waren ja keine Unbekannten. Die waren ja zu der Hochzeit eingeladen. Das heißt, man kannte sich. So, 3,5 Jahre geht er jetzt mit seinen Jüngern. Aber am Schluss sagt er, wisst ihr, wir sind Freunde geworden. In unserer Beziehung miteinander, in unserem Leben miteinander sind wir Freunde geworden. Das ist es, wonach Gott sich sehnt. Er will nicht einfach welche Leute haben, Kinder haben, die einfach gehorchen. Gut, Vater hat halt gesagt, dann machen wir es halt. Ich bin zwar anderer Meinung, aber ich tue es halt. Nein, er möchte dieses Herz zu Herz. Er möchte diesen ganz persönlichen Austausch, Freundschaft, Austausch, Vertrautheit. Darf ich mich dir mitteilen? Können wir uns mal zusammensetzen, unterhalten? Und dann wird es so passieren, dass der Vater auch einfach sagt, lass doch einfach mal deine Arbeit jetzt ruhen, lass uns mal ein bisschen zusammensetzen. Und dann kommt, also Gott, wenn du wüsstest, was ich alles zu tun habe, dann würdest du nicht sagen, lass uns jetzt zusammensitzen. Doch, doch, er weiß, was du zu tun hast. Aber er weiß, er kann dir helfen, dass du das, was du langsam tust, effektiver in kürzerer Zeit tust. Kann er auch, er ist allmächtig. Er kann auch jemanden vorbeischicken und sagt, weißt du, wir werden zusammen sein, ich schicke jemanden, der erledigt das für dich. Es gibt viele Varianten. Aber wenn der Vater sagt, lass uns mal zusammen sein, dann setz dich doch einfach mal mit ihm zusammen. Unterhalte dich mit ihm. Aber dann quatsch nicht die ganze Zeit. Das ist ja keine Unterhaltung. Ja, Vater, wollte ich schon sagen, übrigens, du hast gesagt, wir treffen uns heute, Vater. Übrigens, ich habe 2 DIN A4 Seiten, die wollte ich mal kurz mit dir besprechen. Und dass du, Vater, ja, oh Vater, und ich weiß, du bist allmächtig und dass du es tust. Schöne Zeit mit dir gehabt. Tschüss, Vater, bis zum nächsten Mal. Nee, das ist ja wie im Supermarkt einkaufen mit der Einkaufsliste. Nee. Vater, ich will Beziehung. So, Vater, du hast mich eingeladen, mit dir zusammen Zeit zu verbringen. Okay, Vater, hier bin ich. Ja. Du darfst jetzt zu mir reden. Und? Ich höre nichts, Vater. Hä? Der Vater sagt, können wir nicht einfach mal nur zusammensitzen und kuscheln? Mein Enkel kommt mal und sagt, Opa, bisschen kuscheln. Obwohl das seltener bei mir ist. Das ist eigentlich mehr die Oma und die Mama zuständig. Aber kuscheln, manchmal will er das dann auch. Heute war er zum Beispiel mal auf den Arm. Ich muss jetzt bei Opa sein. So, ist so. Aber kannst du nicht einfach mal mit Gott sein, ohne was zu wollen? Einfach sein, ich habe dich lieb, Vater. Und der Vater sagt, weißt du, ich habe dich auch lieb. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Schön, dass du ein bisschen Zeit genommen hast, dass wir zusammen sitzen können. Ich mag es so sehr, mit dir zusammen zu sein. Und dann entwickelt sich Vertrautheit. Du wirst merken, dass er zu dir redet. Denn das ist normal für uns als Christen. Jesus sagt, meine Schafe, was tun die? Die blöken. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie gehen mit mir zusammen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind dazu berufen, in einer Beziehung, in einer Vertrautheit, in einer freundschaftlichen Beziehung mit Gott, dem Vater, zu leben. Wir waren Feinde Gottes. Der Herr hat Versöhnung geschaffen. Wir sind total begnadet. Wir sind jetzt unter einem neuen Gesetz, nämlich unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus. Wir sind nicht mehr verkauft unter die Sünde, sondern wir sind losgekauft von der Sünde. Wir sind aus der Feindschaftsposition gegenüber Gott durch die Erlösung rausgekommen. Dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, verließen wir unsere Position als Feinde Gottes, wurden Freunde Gottes. Und wir haben gelesen, Jakobus, Römer und alles, was Paulus und Jakobus sagen. Wir können aber, wenn wir uns entscheiden, im alten Lebensstil zu leben, bringen wir uns automatisch wieder in die Position von Feinden, wieder in Feindschaft. Und dann sagte, wie gibt's, wenn du heute Morgen hier bist und du bist in dieser Position von Feindschaft gegen Gott, dann musst du nicht weglaufen. Der Weg ist wie am Anfang: Buße tun, Umkehr, Metanoia, Umsinn. Gott, ich lasse mich wieder auf dich, dann ich komme zu dir. Dann bekennst du deine Schuld, er wird dich reinigen und du bist sein Sohn, seine Tochter. Aber dann kannst du auch heute Morgen herkommen und sagen, Vater, ich würde gerne mehr als Sohn und Tochter sein. Ich würde so gerne dein Freund sein. Ich würde gerne eine Freundschaft mit dir haben, Gott, dass wir uns austauschen können, wie Freunde es nur tun. Ich erzähle doch nicht allen alles. Ich meine, das ist selbst Jesus war ja manchmal intensiver Beziehung. Aus den 12 Jüngern waren 3, mit denen er nochmal ein ganz spezielles freundschaftliches Verhältnis hatte. Noch tiefer gehend, weitergreifend. So. Und das ist ja im alltäglichen Leben genauso. Wir haben Menschen, wo wir sagen, Mensch, das sind meine Brüder und Schwestern, mit denen rede ich, da teilt man sich auch mit, allgemein. Aber wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, da wird es vertrauter. Da sprichst du Dinge an, die du mit deinen Brüdern und Schwestern zum Beispiel nie ansprechen würdest. Jemand sagte mal so, Brüder und Schwestern in der Gemeinde können wir uns nicht aussuchen, Freunde ja. So, aber es ist doch gut, wenn eine Gemeinde in Freundschaft lebt, wenn eine Gemeinde so eine Herz-zu-Herz-Beziehung in allem hat, dass man als Freunde auch miteinander lebt und sich sein Herz mitteilen kann und nicht nur sein Herz einfach jemand oder auch gar keinen hat, dem man sich mitteilen kann. Es ist gut, Freundschaften zu haben. Gott und du berufen, Freunde zu sein. Wie sagte ich, vom Feind Gottes zum Feind Gottes, Freund Gottes werden, vom Feind Gottes zum Freund Gottes werden. Ich wünsche dir gute Freundschaft mit Gott. Diese entwickelt sich aber in Beziehung. Die fällt nicht vom Himmel. Die entwickelt sich, indem wir uns darauf einlassen. Amen. Ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und du sagst, ich stehe in der Feindschaftsposition zu Gott durch meinen Lebensstil. Ich tue heute Buße, ich kehre um. Dann kannst du bitte nach vorne kommen und das mit Gott klar machen. Wenn du Hilfe im Gebet brauchst, sind wir gern da. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, mein Leben mit Gott ist geordnet, aber ich will nicht nur Sohn, Tochter sein, ich würde so gerne Freund Gottes sein, Freundin Gottes sein, dann kannst du nach vorne kommen und sagen, Vater, ich möchte gerne Freundschaft mit dir. Nicht nur Kindschaft, sondern Freundschaft. Und dann wird der Heilige Geist, der hört darauf, weil Gott sehnt sich danach, Freundschaft mit uns zu haben. Der Heilige Geist wird dich nehmen und dich da hineinführen. Aber dann folge dem Heiligen Geist. Er wird diese Dinge tun. Aber es ist ein Prozess. Freundschaft wird immer intensiver, 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 intensiver. Das ist nicht so, ab heute, guten Tag, mein Bruder. Ab heute sind wir Freunde. So geht das nicht. Ja? Aber ich möchte gerne, dass wir Freunde werden. Nicht nur Brüder, sondern dass wir Freunde werden. Das heißt, dann müssten wir anfangen, auch Zeit miteinander zu bringen, Zeit zu pflegen. Freundschaft würde sich nicht entwickeln, wenn wir uns nur im Gottesdienst sehen. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen. Und dann entwickelt sich Freundschaft. Hallo? Dann entwickelt sich Freundschaft. So, das ist ja genau wie ich, als ich Marita kennenlernte, war sie mir fremd. Ja? Aber wir sind ja jetzt in Wuppertal gewesen. Ihr Onkel ist verstorben und da war jetzt die Abschiedsfeier. Und dann sind wir um die Ecke gefahren, an der Bushaltestelle vorbei, wo ich als junger Mann immer ausstieg. Damals war ich so einer mit dünnen Spargelbeinen, 70 Kilo, vielleicht auch 69. Und dann da, das ist die Bushaltestelle. Und dann stand sie immer, der Busfahrer hat schon immer gegrient. Aha, sagte, da steht sie ja, dein Mädel. Sag ich, ja, und dann bin ich hin. Und damals, ich habe es geliebt, spazieren zu gehen, stundenlang. Es konnte nie lang genug sein. Heute darf es nie, kann es ruhig ein bisschen kurz sein. Aber das war nochmal anders. Ne? So, also, aber da entwickeln wir, kannten uns nicht. Und jetzt sind wir dieses Jahr schon 43 Jahre verheiratet. Mit Gott entwickelt sich Beziehung, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Verbringe Zeit mit ihm. Wenn du in Feindschaftsposition bist, ich sag's nur, dann komm einfach hier nach vorne. Wenn du sagst, ich möchte Freundschaftsbeziehung mit Gott, komm auch hier nach vorne. Ich mache ruhig dieses Gemischte, dass keiner sagt, aha, der war also in Feindschaftsposition. Hey, sowas gucken wir gar nicht. Und außerdem sollte es dir total egal sein, was andere Leute über dich denken. Denn du willst ja was mit Gott haben, oder? Du willst ja nicht eine gute Show haben für die Menschen. Also wenn du in der Position, die Position von Feindschaft dich wieder gebracht hast, dann kehr heute zurück und sag, Gott, ich will Freundschaft mit dir. Und wenn du nicht in Feindschaft bist, dann sagst du, hier Herr, ich möchte nicht nur Kind Gottes sein, ich möchte Freundschaft mit dir, ich möchte ein Freund Gottes sein. Und dann kommst du gerade jetzt einfach nach vorne.
Die Kerstin hatte gerade ein Wort für jemand, vielleicht auch für mehrere. Und der Herr sagt, deine Bitten sind dir gewährt. Dieses gewährt ist, ich gebe es dir gerne großzügig. Es ist jemand oder es sind solche, die in ihrer Beziehung zu Gott sich Dinge gewünscht haben und auch in dieser Beziehung zu ihm hin. Und du hast so gedacht, wie komme ich da hin? Und irgendwie erfüllt sich das nicht. Und der Herr sagte, wir sollen dir sagen, heute, es wird dir gewährt. Es geschieht heute. Ich setze das heute frei, ich gewähre es dir, du erhältst es heute. Was es auch ist, du wirst es wissen, wenn du es hörst, aber es wird dir heute gewährt. Und du sollst sagen, ja Herr, du weißt, worum du Gott gebeten hast. Es war bisher ein unerfüllter Wunsch, aber Gott sagt, es wird dir gewährt. Es wird dir gegeben. Zwar nicht irgendwie gering, sondern großzügig. Ich gebe es dir. Du musst sagen, okay Herr, ich empfange es jetzt so. Ich empfange es jetzt von dir. Du weißt, worum du Gott gebeten hast. Ich empfange es jetzt. Also Kerstin sagt im Hören, es geht natürlich nicht so, ich wollte schon immer einen Porsche haben. Also darum geht es jetzt gar nicht. Darum geht es jetzt. Aber du hast in deiner Beziehung zu Gott, und auch mal, du weißt es, du weißt auch, wo Gott jetzt zu dir spricht. Sag, ich empfange es, ich nehme es für mich in Empfang. Ich nehme es in Empfang. Wir werden Gott nicht angenehm durch Taten, nicht durch Werke, nicht weil wir so gut sind, sondern durch die Gnade Gottes, durch Jesus. Wenn wir Christus in uns haben und bei ihm bleiben, dann sieht Gott uns immer in Christus. Er sieht uns, Christus in uns und auch um uns herum. Wir sind dann in Christus. Glory, my Jesus. Glory, my Jesus. Du solltest heute, wenn Gott dir sagt, ich gewähre es dir, komm einfach nach vorne und sag, hier, ich empfange es. Ich werde meine Hand in deine Hand legen und werde sagen, empfange es und werde es freisetzen. Ich empfange es. Ich empfange es. Ich empfange es. Ich empfange es. Du kommst zu Gott, ich empfange es.
Empfange von dir.
Geh einfach mal durch diese Woche und sage einfach immer, ich werde ein Freund Gottes sein. Ich werde ein Freund Gottes sein. Also wir sind geneigt, immer das Negative anzuschauen, wenn wir gerade nicht freundschaftlich uns verhalten. Ich bin nichts und komm ich nicht hin. Will. Nein, einfach, ich werde ein Freund Gottes sein. Ein Freund. Sprich aus, was du dir wünschst, was du sein möchtest. Das sprichst du aus, okay? Danke, Herr, dass du mit uns bist, auch durch die neue Woche. Danke, dass du uns so lieb hast. Danke für Gnade. Danke für Wiederherstellung. Danke, dass du wirklich alles Gute in uns bewirkst, durch Christus in uns. Danke, Vater. Danke für den Heiligen Geist, der uns hilft, begleitet, stärkt, leitet, lehrt. Danke für alles. Halleluja. Amen.